ja, wer sich vielleicht gefragt hat, wo ich jetzt hier einen Papierkorb hingestellt habe, ich habe das kam mir vor und so in der Anbetung. Und zwar ist es bei mir so auf Arbeit. Vielleicht habe ich es manchen schon mal erzählt, mache ich relativ viele Preisangebote und ungefähr 85-90% dieser Preisangebote sind halt für diesen Papierkorb. Und das lässt mich aber, auf der einen Seite ist gut, dass mein Chef nicht genau weiß, welche Angebote nur zum Auftrag wären und welche halt nicht. Sonst kann es ja passieren, dass meine Stelle gestrichen wird, weil dann würde er ja nur die machen, die in Auftrag werden. Aber so ist es für mich auch ein bisschen Lernprozess, dass ein Großteil meiner Arbeit halt für diesen Papierkorb ist, dass ich einfach merke, okay, es ist nicht alles für immer. Und es hat auch nicht immer alles, was du tust, für immer eine Bedeutung. Na? Und so ist auch das Thema, was ich heute einfach mit euch mal durchgehen will. Wir werden uns mal auf einen Weg begeben, auf eine Reise. Werden mal ganz unten anfangen, in unseren richtig tief in unseren Alltagsdingen und was die Bibel darüber sagt. Und was die Bibel auch sagt über diese Dinge, wenn sie ohne Gott geschehen, wenn sie ohne den Schöpfer geschehen, wie die Bibel diese Dinge sieht. Und da wollen wir uns halt einfach mal anschauen. Und das hilft einem auch ein Stück, davon wegzukommen, diese Dinge als zu wichtig zu nehmen. Sondern zu erkennen, okay, in erster Linie geht es wirklich um Gott, den Schöpfer, den Herrn der Herren, den König der Könige und dass wir vorbereitet sind, wenn er kommt. Weil mein Thema ist heute von Nichtigkeit zu himmlischer Gesinnung. Und ja, wir fangen gleich mal an im Prediger. Wir werden jetzt erstmal eine Reise machen durch die ersten zwei Kapitel des Buches Prediger, weil dort wird ein hartes Urteil gefällt über vieles der alltäglichen Dinge, die wir tun müssen. Vor allem dann, wenn wir sie ohne Gott tun. Ja, das beschreibt uns eine Sicht, wie das alltägliche Leben ist ohne Gott. Na, und da fängt er gleich knallhart an. Prediger 1, Vers 1. Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Wenn sowieso alles Nichtigkeit ist, warum mache ich denn überhaupt noch was? Ich denke einfach, ich hatte so den Impuls, dass diese ersten Kapitel einfach beschreiben, wie schaut ein Leben ohne Gott für einen Menschen aus. Na? Und wahrscheinlich, wir nehmen an oder gehen fest davon aus, dass der Prediger von dem König Salomo geschrieben wurde. Und viele von euch wissen, was Salomo für eine Person war. Es war nicht gerade jemand, der so im Armhaus saß und nichts besaß, ne? Oder? Und warum kommt er aber zu solchen Aussagen? Er erklärt es dann in weiterführenden Kapiteln noch, wir werden dann nur noch ein paar Stellen durchgehen. Als nächstes fragt er sich, welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, von dem er sich abmüht unter der Sonne? Na, er sieht einfach seinen ganzen Besitz, er sieht alles, was er hat, er sieht sein Reichtum, er sieht seine Paläste, er sieht seine Schätze und er sieht, boah, irgendwann ist trotzdem alles vorbei. Na, er sieht auch seine Weisheit, wie wir da noch lesen werden. Auch die wird vergehen. Na? Und was ist die Ursache dessen? Na, Gott wollte eigentlich mal, dass wir ewig leben. Na, Adam und Eva waren im Garten Eden dazu geschaffen, ewig zu leben. An seiner Seite, in Gemeinschaft mit ihm. Und jetzt haben wir diese Situation. Eigentlich diese verkorkste Situation. Na? Und die Ursache dessen ist der Sündenfall und eine gefallene Schöpfung. Einschließlich des Menschen, der damit auch gefallen ist. Und all sein Tun eigentlich nutzlos ist. Also beschreibt also die Bibel den Menschen, der getrennt von Gott lebt. Dieses Leben dieses Menschen wird als nichtig beschrieben, als nutzlos, als sinnlos. Na, nicht für die Ewigkeit von Bedeutung. Und dieses Leben beschreiben halt jetzt diese ersten zwei Kapitel, auch dann weiterführende Texte noch, aber das könnt ihr auch gern zu Hause nochmal lesen, wer das möchte. Eben deswegen so, weil die Menschen darin abgetrennt sind von der Quelle des Lebens. Ne? Gott, dem Schöpfer selbst, der alles Leben gibt. Und wie kann ich leben als ein Geschöpf eines liebenden Vaters, wenn ich abgetrennt bin von ihm? Okay, wir werden jetzt mal reingehen. Werden wir anfangen ab Vers 12. Genau. Und zwar, ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Also ich denke, das ist deutlich, dieser Text da ist von Salomo geschrieben. Also kein armer Mann. Und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wurde. Ein übles Geschäft hat Gott da den Menschenkindern gegeben, sich darin abzumühen. Und ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden, und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Okay, und dieser Vers, na, wo Salomo von Nichtigkeit spricht, von dessen, was wir tun, und dass es ein Haschen nach Wind ist, wiederholt sich in diesem Buch noch einige weitere Male. Wir lesen es dann nochmal im Vers 17, in Prediger 2,11, in Prediger 2,17, 2,26 und in Kapitel 4, Vers 4 habe ich es auch nochmal gefunden. Wie kommt so ein reicher Mann zu solchen Aussagen? Na, wir können ja erstmal überlegen, was ist Nichtigkeit? Wir würden sagen, vielleicht etwas, was man tut, aber nichts bewirkt. Etwas tut, was nichts bringt. Etwas tut, was null Auswirkung hat. Ne? Und dass man etwas tut, aus biblischer Sicht auch heraus, was in Ewigkeit keinen Bestand hat. Aus himmlischer Sicht auch heraus, was aus himmlischer Sicht keinen Bestand hat. Oder eben keine Frucht bringt, die in Ewigkeit bleibt. Jesus hat ja gesagt, Querverweis, Johannes 15, Vers 16, dass wir eigentlich Frucht bringen sollen, eine Frucht, die bleibt in Ewigkeit. Na, das wünscht er sich für seine Jünger, für seine Nachfolger. Und, aber wenn wir das jetzt hier so hören, ist eine Nichtigkeit aus biblischer Sicht einfach alles das, was wir tun, aber für die Ewigkeit keinen Nutzen hat. Trotzdem müssen wir viele dieser Dinge tun, darauf komme ich dann noch zu sprechen, nicht, dass ihr nächste Woche alle die Füße hochlegt, das ist eh alles sinnlos, das will ich heute nicht sagen. Dann bringt er diesen Ausdruck, dieses Haschen nach Wind. Was ist Haschen nach Wind? Also ich weiß nicht, ob ihr als Kinder mal versucht habt, wenn so eine starke Windböe kam, diesen mal einzufangen. Ist ja eigentlich völlig unmöglich. Und so wie man das nicht kann, na, ist es versuchen wir, ja, also mir geht es auch persönlich so, dass man doch manchmal geneigt ist, so krampfhaft das bisschen eigene Leben festzuhalten. Ne? Und dass wir das alles hier auf Erden immer behalten können. Man hat schon diese Neigung so in sich, so sich alles zu sichern, so sein Territorium sich zu sichern, sein alles, was man zum Leben braucht, immer wieder sicherzustellen. Ne? Und auch darauf bedacht zu sein, dass dies alles da ist. Aber wir hatten das schon andeutungsweise in der Anbetung so, was will der Herr eigentlich? Na, was hat Jesus uns gesagt? Zweimal im Matthäusevangelium und zweimal, oder auch einmal im Lukas steht es auch nochmal. Jesus hat gesagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Na, und wer sein Leben versucht zu behalten, der wird es verlieren. Diese Stelle finden wir im Matthäus, habe ich sie zweimal gefunden. Matthäus 10, 39, wer das aufschreiben will, und Matthäus 16, 25. Aber ein Haschen nach Wind betreiben viele Menschen. Viele Menschen versuchen, ihren Besitz alles zu sichern, was sie haben, dass ja nichts davon verloren geht, dass sie immer ihren Wohlstand auch haben, ne? Dass sie sich selbst. Letztendlich dienen sie sich selbst, ne? Werden sich selbst zum Götzen und durch ihr Wohlstand und ihr ganzer Habe und auch ihr Besitz ist letzten Endes ihr Gott. Niemand kann sagen, er hätte keinen Gott. auch jemand, der sagt, ja, er sei irgendwie Atheist oder so. Irgendein Gott hat dann jeder. Ja. Doch es wird eben alles vergehen und es hat eben in Ewigkeit keinen Bestand. Und diesen wahren, aber ernüchternden Blick beschreiben uns diese ersten zwei Kapitel des Predigers. Ne? Und Salomo erklärt uns auch immer wieder, warum. Obwohl er so reich war, obwohl er wahrscheinlich sehr viel mehr Güter hatte, als wir alle zusammen. Wir lesen mal ein Stück weiter ab Vers 16. Ich sprach in meinem Herzen und sagte, ich nun siehe, ich habe die Weisheit vergrößert und vermehrt. Mehr als jeder, der vor mir in Jerusalem war. Und mein Herz hat in Fülle Weisheit und Erkenntnis geschaut. Auch richtete ich mein Herz darauf, zu erkennen und Erkenntnis von Tollheit und Torheit zu haben. Doch ich erkannte, dass auch das nur ein Haschen nach Wind ist. Also wir wissen alle, Salomo hat ja Gott am Anfang seines Lebens um diese Weisheit gebeten, ne, dass er die hat für die Regierung und König zu sein, als Nachfolger von David. Aber er stellt fest, dass auch diese vergänglich ist. Und für was eigentlich? Ne? Und er hat sich wirklich da auch bemüht, hat sich darum gekümmert, auch wenn schwierige Gerichtsfälle waren, wirklich, und hat dann in dieser Weisheit wirklich dort. Wir wissen das von den zwei Frauen, die mal zu ihm kamen und sich um das Baby gestritten haben, wo er dann wirklich ganz klares Urteil gefällt hat und gesagt hat, schneidet das Kind in zwei Teile und dann geguckt hat, wie reagieren die Frauen. Und anhand der Reaktion der Frauen hat er genau gewusst, wer die Mutter war. Das war die Weisheit, die Gott ihm gegeben hat. Aber er merkt einfach, dass wenn dieses irdische Leben mal vergeht, dass auch das keinen Bestand mehr hat. Ne? Er fährt dann fort, denn wo viel Weisheit ist, ist viel Verdruss und wer Erkenntnis mehrt, mehrt Kummer. Bei mir als Kind gab es immer mal den Spruch, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Ne? Und es ist halt schon so, der Salomo war ein sehr, bestimmt auch ein sehr kluger, schlauer, weiser Mann. Und wenn du viel durchschaust, was wirklich läuft, durchschaust du auch viel, was der Feind leider tut auf der Erde als Fürst dieser Welt. Und das kann ihn dann schon ein bisschen traurig machen. Dann machte er noch einen anderen Versuch. Lesen wir rein in Kapitel 2. Ich sprach in meinem Herzen wohlan, denn ich versuche es mit der Freude. Genieße das Gute, aber siehe, auch das ist Nichtigkeit. Zum Lachen sprach ich, unsinnig ist es und zur Freude, was schafft die? Also auch mit der Freude. Vielleicht eine irdische Freude meint er wahrscheinlich hier. Vielleicht Witze oder ein Komiker, den er sich bestellt hat, keine Ahnung. Ich versuche es einfach mal zu deuten. Wo er dann auch gemerkt hat, das hat mich zwar jetzt mal kurz freudig gemacht, aber irgendwie, als der Abend vorbei war, war die Luft raus. Und so ist es auch in dieser Welt. Ne? Die Leute versuchen sich zu belustigen. Die Leute versuchen sich irgendwie bei solchen Veranstaltungen, wo dann einer auftritt, und dort so eine Show abliefert, sich abzulenken von ihrem Alltag, von ihren Sorgen. Ne? Und was da noch dazu kommt, was auch Salomo schreibt, ich beschloss in meinem Herzen, meinen Leib durch Wein zu laben, während mein Herz sich mit Weisheit beschäftigte. Also der Alkohol. Wir wissen es ja, also ich kenne das so von meiner Arbeit und so, wenn dort Betriebsfeiern sind oder waren, um alles zu vergessen, was der Alltag an Problemen so bereitet, kommt ran an das Bier und an den Schnaps und lasst uns das alles vergessen und lasst uns die Kante geben. Na, und auch das haben die wahrscheinlich damals probiert, aber der Salomo erkennt, dass auch das zu nichts führt und eigentlich nur noch größere Probleme bereitet, als man vorher schon hatte. Und die Torheit zu ergreifen, bis ich sehe, was den Menschenkindern zu tun gut wäre, unter dem Himmel die Zahl ihrer Lebenstage. Ich unternahm große Werke, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks und ich pflanzte darin die unterschiedlichsten Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Also er hatte wirklich auch ein großes Erbe von seinem Vater David hinterlassen bekommen und konnte aufgrund dessen auch so viel errichten, ne? Und dadurch, dass das Reich wirklich gesegnet war, es hatte auch die größte Ausdehnung. Sie hatten auch viele Abgaben, die sie von außen her bekommen haben. Ja, hat Gott ihn einfach auch in allen gesegnet. Ne? Gott hat das bewirkt, dass er so reich wurde. Aber erkennt auch immer wieder, obwohl ich jetzt so viele zig Häuser habe und so viel, ne, an Hab und Gut, was ist denn noch? Was ist, wenn ich diese Erde verlasse? Das werden wir dann gleich noch hören. Auch viele Untertanen hatte er natürlich. Ne? Vers 7, ich kaufte Knechte und Mägde und hatte Hausgeborene. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Ich schaffte mir Sängerinnen und Sängerinnen an und die Vergnügungen der Menschenkinder, Frauen und Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Und dazu verblieb mir meine Weisheit. Und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe, denn das war Teil von all meiner Mühe. Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht, und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Also dieser Reiche, dieser Weise, dieser wirklich mit vielen Untertanen gesegnete Mann, na, auch mit vielen Frauen und vielen Kindern, wie wir ja wissen, kommt zu diesem Schluss, dass es letzten Endes nichts bringt. Na? Und schreibt wieder diesen Vers, siehe, das war alles Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Und es gibt keinen Gewinn unter der Sonne. Ein ernüchternder Blick. Aber auch ein Blick, der uns ein bisschen so, wenn man das so liest, so von diesen seelischen Euphorien herunterholt. Wenn wir vielleicht vorhaben, was anzugehen, was Gott vielleicht nicht unbedingt vorhatte. Und sind aber eigentlich ganz aufgeregt und voller Freude und wollen es endlich. Ne? Und dann mal so ein Buch zu lesen, das kann ihn so richtig erstmal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Das hat auch mir hin und wieder schon mal gut getan, dieses Buch zu lesen. Weil es einfach rein irdisch, wissen wir dann genau, so ist es und mehr ist nun mal nicht ohne den Herrn hier auf der Erde. Ne? Ich sage bewusst ohne den Herrn. Lesen noch mal ein Stück weiter. Also wandte ich mich um Weisheit und Tollheit und Torheit zu betrachten. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommen sein wird? Also in seiner Weisheit fragt er sich, okay, jetzt habe ich so viel, jetzt bin ich so reich, jetzt habe ich so viele Häuser, Knechte, Mägde, Frauen, Kinder. Was machen die denn, wenn ich mal sterbe? Was wird dann mit all mein Besitz? Na? Das, was man schon längst getan hat, und ich sah, dass die Weisheit den gleichen Vorzug vor der Torheit hat, wie das Licht vor der Finsternis. Erkennt, dass die Weisheit gut ist, dass die Weisheit auch von Gott gegeben ist. Aber es trifft beide dasselbe los, das werden wir gleich hören. Der Weise hat seine Augen in seinem Kopf, aber der Tor geht in der Finsternis. Doch erkannte auch ich, dass ein und dasselbe Geschick sie alle trifft. Und welches Geschick ist das? Das Todesgeschick. Ne? Weil mit der ersten Sünde von Adam und Eva im Garten Eden folgte der Tod. Römer 6, 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Ne? Und das erkennt er hier. Durch seinen Durchblick, durch seine Weisheit, durch seine Erkenntnis, die er hat, kommt er dahinter, dass ihm dies für das andere Leben nach dem Tod nichts bringen wird. Und ich sprach in meinem Herzen, gleich dem Geschick des Toren wird es auch mich treffen. Wozu bin ich dann überaus weise gewesen? Und ich sprach in meinem Herzen, dass auch das Nichtigkeit ist. denn es gibt keine bleibende Erinnerung an den Weisen, so wenig wie an den Toren, weil in den kommenden Tagen alles längst vergessen sein wird. Und wie stirbt der Weise gleich dem Toren dahin? Ist eine sehr ernüchternde Sprache, aber ich denke, dass wir alle an diesen Punkt kommen müssen, erst einmal. Dass wir alle an diesen Punkt kommen müssen, dass ohne unseren Herrn, unseren Schöpfer, unser Leben einfach Nichtigkeit ist. Unser Leben nichts bringen wird. Und die Bibel spricht, sagt uns das auch noch an anderen Stellen. Ne? Eine Parallelstelle aus dem Psalm vielleicht mal dazu. Die redet dort ähnliche, spricht dort ähnliche Worte zu uns. Gehen wir mal in Psalm 39, ab Vers 5, mal ganz kurz als Parallele. Tue mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Das ist jetzt der erste Punkt, den ich heute nennen muss, woran wir erkennen können, wie lang unser Leben sein wird. Also ich habe jetzt nicht die größte Hand, ne? Also handbreit. Wenn ich meine Hand anschaue, okay, na, an welchem Punkt bin ich schon auf der Hand? Wie weit ist es noch? Ich habe keine Ahnung, der Herr weiß es. Aber das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Der nächste Punkt, den er bringt, meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir, nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Wenn man sich jetzt mal überlegt, auf so einen Hauch, ne, was ist ein Hauch? Du hauchst mal kurz den Spiegel an mit deinem Atem, der läuft kurz an und der läuft gleich wieder ab. Und so beschreibt die Bibel, in so einem kurzen Abschnitt bringt die Bibel unser irdisches Leben. Ne? Nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher, nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und nun, auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Ne? Aber er bringt auch immer wieder diesen Ausblick. Wir können uns an Gott, den Schöpfer, wenden. Wir können unsere Hoffnung auf ihn setzen, sodass nicht in Ewigkeit alles verloren sein wird und nutzlos sein wird. Nochmal kurz auf den Hauch zurückzukommen. Auch im Neuen Testament finden wir eine Bibelstelle. Dort wird zwar nicht von Hauch gesprochen, sondern von einem kurzen Dampf. Jakobus 4, Vers 14b. Na? Und da spricht die Bibel so sinngemäß davon, dass unser Leben wie ein Dampf ist, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Und wenn wir das so, wenn du mal, was weiß ich, mal ganz kurz den Wasserkocher bedienst, du tust dein Wasser aufkochen und dann machst du die Klappe auf, gießt dir einen Tee aus, hast du auch einen gewissen Dampf. So, wie lange ist der Dampf da? Eine Minute, vielleicht zwei Minuten, drei Minuten, allerhöchstens. Der Tee dampft auch noch ein bisschen, aber nach einer Viertelstunde ist alles vorbei mit dem Dampf. Und so einen ernüchternden Blick gibt uns die Bibel für unser Leben, eben, dass wir uns an diesen Schöpfer wenden. Eben, dass wir uns an ihn hängen, eben, dass wir uns an ihn klammern und dass wir erkennen, wie unser Leben ohne Gott aussieht und dass wir uns nichts vormalen, was uns der Feind vormalen will. Ne? Eine weitere Stelle, Psalm 90, Vers 9. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Und da haben wir wieder den Seufzer. Und so ein Seufzer geht auch wieder ganz schnell. Ne? Denn die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre, wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit. Sind wir wieder bei der Nichtigkeit? Denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Und wenn ich jetzt die Marianne und die Ingrid fragen würde, wie schnell ist euer Leben bisher vergangen? Ruckzuck, oder? Gut. Gut, es fliegt dahin. Ne? Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Also, man sollte immer wieder, auch in seinem Alltag, in dem ganzen Geschehen, wo man drin ist, wo Dinge einem manchmal noch so wichtig gemacht werden, daran denken, irgendwann hat dies alles keinerlei Bedeutung mehr. Dann sind wir auch nicht mehr allzu aufgeregt über viele irdische Dinge, oder? Gut, wir schauen noch mal ein Stück weiter im Prediger. Zu was führt das dann? Salomo erkennt diese Dinge, ne? Sind wir wieder bei Prediger 2, Vers 16, wo er merkt, okay, und wie der Weise stirbt auch der Tore dahin. Da hasste ich das Leben, denn das Tun, das unter der Sonne getan wird, war mir zuwider. Und denn alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Und ich hasste all mein Mühen, mit dem ich mich abmühte unter der Sonne. Ich muss es ja doch dem Menschen hinterlassen, der nach mir sein wird. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mir persönlich, wenn ich mir manchmal ein bisschen zu viel vorgenommen hatte, auch bei uns zu Hause, und dann an einen Punkt kam, wo ich eigentlich ein bisschen Knülle warf in der ganzen Arbeit, aber eigentlich merkst du, du musst das jetzt durchziehen, du kannst nie aufhören, merkst du, dass da innerlich irgendwie so ein Widerwille kommt und so ein, schon wieder. Ne? Und auch so, war dann so ohne den Herrn, wenn man Dinge halt tut, die doch ein bisschen zu viel werden, die man sich selber so vorgenommen hat, wo der Herr eigentlich gar nicht gesagt hat, dass du das jetzt machen sollst, man kommt in dieses Unwillen hinein, das nicht zu mögen und da auch keine Freude mehr dran zu haben. Na? Man hat dann keine Freude mehr an der Arbeit. Wenn man an Dinge ranwagt, die der Herr einem gar nicht so gezeigt hat. Und das ging mir auch schon so. Und da habe ich mich dann auch gewundert, Mensch, willst du ja alles gut machen und so weiter. Aber wenn es der Herr nicht gezeigt hat, dann kann das auch passieren, dass einem dann die Freude bei der Arbeit völlig abhanden kommt. Vers 19. Und wer weiß, ob der Weise, also der Mann, der nach uns kommen wird, oder der auch nach Salomo dann kam, und wer weiß, ob der Weise oder töricht sein wird. Und doch wird er Macht haben über all meinen Mühen, womit ich mich abgemüht habe und worin ich weise gewesen bin unter der Sonne. Auch das ist Nichtigkeit. Da wandte ich mich, mein Herz der Verzweiflung zu überlassen, wegen all dem Mühen, mit dem ich mich abgemüht hatte, unter der Sonne. Denn da ist ein Mensch, dessen Mühen in Weisheit und in Erkenntnis und in Tüchtigkeit geschieht. Und doch muss er sie einem Menschen als ein Teil abgeben, das sich nicht darum gemüht hat. Auch das ist Nichtigkeit und ein großes Übel. Also ihm wird richtig bewusst, alles das, was ich geschaffen habe, alles das, was ich besitze, muss ich mal jemanden anderen abgeben. Ob ich das nur will oder nicht, es ist so. Vers 22, denn was bleibt dem Menschen von all seinen Mühen und vom Streben seines Herzens, womit er sich abgemüht hat unter der Sonne? Denn all seine Tage sind Leiden und Verdruss ist sein Geschäft. Selbst nachts findet sein Herz keine Ruhe, auch das ist Nichtigkeit. An dem Punkt, dass das Herz auch nachts keine Ruhe findet, war ich auch schon mal. Und ich habe gemerkt, nee, darüber darfst du jetzt keine Platte mehr machen und nachts nicht mehr über diese irdischen Geschichten, sondern du musst das wirklich im Herz abgeben. Und wenn man das wirklich loslässt, dann kann man auch wieder Frieden darüber haben. Na, so wie wir es auch am Anfang von Knefis gehört haben, dass wenn man die Dinge dann loslässt und wenn man das wirklich Herrn abgibt und ihm vertraut, dass man auch über diesen Dingen Frieden haben kann und dann auch den Segen bekommt. Ne? Aber wenn wir jetzt an dem Vers aufhören würden, dann wird man aufhören da, wo eigentlich der Herr sagt, so jetzt habt ihr ohne mich gelebt, so jetzt habt ihr euer Ding gemacht und es hat eigentlich nichts gebracht. Aber Gott ist gnädig und er gibt uns sogar im Prediger im Alten Testament den Ausweg. Und zwar ab Vers 24. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass er isst und trinkt und seine Seele Gutes sehen lässt bei seinem Mühen. Auch sah ich, dass dies alles aus der Hand Gottes kommt. Also er macht erstmal einen Ausblick, dass er das, was er hat, einfach erstmal genießen soll. Klingt erstmal ganz gut. Doch dann schaltet sich Gott selber ein. Denn, sagt Gott, wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Na, Gott bricht selber in die Situation rein. Wer kann fröhlich sein, wer kann essen und wer kann Freude haben überhaupt ohne mich? Ne? Niemand. Und dann sagt er ganz klipp und klar, wer die Menschen sind, ne? Die ihm begegnen können, die ihm nahe sein können. Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Also, wir haben das auch im Lobpreis schon gehört, ne, von den Eindrücken. Die ihm wohlgefällig sind. Die so leben, wie es ihm gefällt. Die ihm gehorsam sind. Ne, die sind ihm wohlgefällig. Und die können auch fröhlich sein. Die können auch ihr Tun mit Fröhlichkeit angehen. Ne, das werden wir gleich noch hören. Und jetzt bringt er diesen Vergleich. Ne, den gibt er also Weisheit, Erkenntnis und Freude. Und dann bringt er diesen Vergleich, na, was wir vorher die ganze Zeit gehört haben. Der Sünder. Dem Sünder aber gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Auch das ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Also, wir, die wir Gott kennen, wir, die wir Gott täglich begegnen, wir, die wir im Gehorsam sind, die wir Jesus nachfolgen, sind auch in diesem ganzen Geschäft irgendwo drin. Aber es gibt einen Unterschied zu denen, die Gott nicht kennen. Denn nur mit dem Schöpfer kann der Mensch fröhlich sein. Ne? Wir hatten jetzt hier diesen ernüchternden Blick des Buches Prediger auf unser Leben. Es gibt auch für uns, die wir Gott kennen, immer wiederkehrende Tätigkeiten, die wir tun müssen. Da kommen wir nicht drum herum. Ja, ich habe dann zum Beispiel auch immer mal gedacht, wenn du im Herbst deine Räder wechselst, dann wechselst du sie im Frühjahr wieder, dann wechselst du sie im Herbst wieder und im Frühjahr wieder. Es geht aber nicht anders. Na? Wenn du im Winter mit Sommerreifen unterwegs bist, kann das richtig schief gehen. Aber es hat eigentlich für die Ewigkeit null Bewandtnis. So, wie habe ich das dieses Jahr gemacht? Ich habe das in Gottes Hand gelegt, habe mich geführt, mal auf eine ganz andere Art und Weise, und war schneller als je zuvor. Und wir konnten abends noch Hauskreis machen. Na? Und ich hatte auch Freude dabei. Ne? Ich habe das einfach gemacht und der Herr hat mir noch Impulse gegeben, wie ich schneller sein könnte. Habe dann im Prinzip, was ich noch nie gemacht habe, warum auch immer, die Radschrauben erstmal mit Öl eingesprüht und die gingen noch viel besser auf als sonst, warum ich das noch nie gemacht habe, keine Ahnung, aber der Impuls kam vom Herrn und konnte mit Fröhlichkeit dort mein Werk tun, obwohl es eigentlich ja, für das Reich Gottes nie eine Bedeutung haben wird. Aber man ist halt, man da kann halt dann fröhlich am Werk sein, auch wenn man weiß, es wird immer wieder sein und es wird für sein ewiges Reich mal keine Bedeutung haben. Na? Doch Gott, er weiß eben, dass wir diese Dinge tun müssen. Also können wir doch uns darauf schauen, dass wir Dinge, die wir nun mal nicht tun müssen, mit fröhlichen Herzen tun und in Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer, tun. Das nächste war das Laubrechnen bei uns im Garten. Ne, wenn du das überlegst, die Menge Laub, die da liegt, da kann man auch ein bisschen kriescremig werden und sagen, so viel Laub und jetzt die viele Arbeit. Und ne, lass uns doch mit fröhlichen Herzen tun. Und wenn du deinen Garten so richtig schön geputzt hast und alles sieht super aus und der Nachbar wird wohl staunen, wie gut die Rasenfläche aussieht und dass da ja kein Blatt mehr liegt, dann sei trotzdem noch fröhlich, wenn vom Baum dann noch ein Blatt runterfällt und liegen bleibt. Sei fröhlich und lass es liegen. Und freu dich an dem, was dein Schöpfer dir gibt. Das waren so die Gedanken, die ich da bei diesen herbstlichen Tätigkeiten sozusagen hatte. Also unser ganzer Besitz ist einfach nur zum Nutzen für das irdische Leben. Meine Frau hatte das auch mal überlegt, so beim Haus sauber machen. Und hat sich auch mal innerlich, oh, immer wieder wischen und so und immer wieder das Gleiche. Und da hat sie einfach so von Gott gehört, es ist alles zu eurem Nutzen. Mehr nicht. Zum Nutzen für das irdische Leben, für dich selbst, aber auch für andere. Und so können wir Gott jeden Tag um Weisheit bitten, dass wir die Dinge, die wir nun mal besitzen, die wir auch brauchen, dass wir recht damit umgehen, so wie es Gott gefällt und nicht nur auf uns selbst bedacht sind. Gott will, dass wir die Dinge so gebrauchen, dass sie für uns selbst, aber auch für andere, auch für sein Reich zum Segen werden und nicht zum Fluch. Und dass wir eben nicht auf uns selbst bedacht sind, sondern auch bereit sind, Dinge loszulassen. Gehen wir nochmal rein, Matthäus 16, ab Vers 25. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Also, Jesus will, dass wir uns nicht an Dinge klammern. Er will, dass wir sie gut nutzen, dass wir sie zu seiner Ehre nutzen, dass wir das tun und auch erkennen, was dran ist. Er will nicht, dass wir Dinge tun aus Angst heraus, wir könnten etwas verlieren. Ne? Und wenn wir das Beispiel vom Salomo sehen, der war, wie ich vorhin schon gesagt hatte, bestimmt reicher als wir alle zusammen. Ne? Und er war sicherlich zu der Zeit auch der reichste Mann, der überhaupt in Israel lebte. Und auch in Israel lebte, war da, also in der Zeit davor war, denke ich, dort bei den Juden niemand so reich. Und auch danach hat es bei den Königen auch wieder abgenommen, weil sie ja viele nicht nach Gottes Willen gelebt hatten und war auch dann kein Segen mehr drauf. Ne? Dennoch erkennt er, haben wir ja vorhin gehört, dass er nichts ohne seinen Schöpfer ist. Und dass er auch nicht fröhlich sein kann ohne seinen Schöpfer, auch wenn er dies alles hat, wenn er diese reichen Gaben hat. Ne? Und so ist es genauso auch bei uns. Ne? So ist auch uns viel gegeben und du kannst einfach das, was du hast, wie als eine Leihgabe betrachten, eines liebenden Schöpfers. Ne? Die darfst du vorübergehend nutzen, aber wir sollen uns eben nicht an diese Dinge klammern oder hängen, und sie nicht mehr loslassen wollen, dann fangen uns die Dinge an zu beherrschen. Und das soll ja nicht so sein. Wir sollen ja herrschen in Autorität als Kinder Gottes. Gehen wir mal kurz in 1. Korinther 6, Vers 12. Ne? Dort schreibt der Paulus, das ist ziemlich klar, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Also, der Herr erlaubt uns, diese Dinge zu haben, zu nutzen, auch zu genießen, auch zu nehmen aus seiner Hand. Aber diese Dinge dürfen uns nicht beherrschen. Deswegen, bevor du eine Entscheidung triffst, ob du dir dieses oder jenes anschaffen wirst oder ob du dieses oder jenes Projekt zu Hause planst, frag den Herrn, ob es richtig ist. Frag den Herrn, ob es dran ist. Na? Alles ist dir erlaubt, aber es darf dich nicht beherrschen, es darf dich nicht treiben, es darf dich nicht von innen heraus irgendwo im Prinzip aufregen, wenn du zu dieser Sache mal nicht kommst, aus irgendeinem anderen Grund. Also, alles, was der Teufel in unser Leben bringen will, ist, dass uns diese Dinge, diese guten Dinge, die Gott uns gegeben hat, beherrschen. Er will, dass diese Dinge uns einnehmen, dass diese Dinge uns wichtiger sind. Er will nicht unbedingt, dass wir ihn ehren, dass wir ihn anbeten und so. Das will er eigentlich auch, ja. Aber er fängt vielleicht auch über diese Dinge an und versucht damit, unser Herz von Gott wegzuziehen. Und da müssen wir aufpassen an dem Punkt. So sollten wir wirklich diese vorübergehenden guten Gaben aus der Hand Gottes nehmen und uns freuen darüber zum Nützen. Aber alles, was Gott dir gibt, ist nur vorübergehend und soll dazu dienen, dass wir ihm dienen und seinem Reich Ehre machen. Ne? Und dass wir einfach, dass dadurch auch Frucht hervorkommt für das Reich Gottes. Wir sollen diese Dinge so nutzen, dass eine Frucht hervorkommt für sein Reich. Und das wird uns auch in die Freiheit bringen, dass wir alles, dass wir in allem in Autorität herrschen, dass wir nicht uns von diesen Umständen und Dingen beherrschen lassen, die wir haben. Denn dann werden wir auch ganz schnell vom Feind beherrscht. Na, Jesus will ja, dass wir frei sind. Na, und wie werden wir frei? Na, wir haben vorhin dieses Wort gehört von Matthäus 16, Vers 25. Wie leben wir nun ganz praktisch darin? Na, wenn es heißt, wenn ihr alles verliert, um meinetwillen, dann werdet ihr es finden. Na? Aber wer sein Leben retten will, verliert es im Gegensatz dazu. Also wir müssen in diesen Worten bleiben. Wir müssen diese Worte täglich vor Augen haben von Jesus, sodass wir wahrhaft seine Jünger sein können. Johannes 8, 31, 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. In seinem Wort auch von Matthäus 16, 25. Und wir werden diese Wahrheiten von Jesus erkennen und seine Wahrheit wird uns frei machen. Und wenn wir diese Wahrheiten dann anwenden und unser Leben um Jesu Willen verlieren, werden wir es eigentlich gewinnen. Deswegen halte nichts, was du hast, innerlich fest auf der Erde. Lass alles innerlich los, was du besitzt. Du darfst an keinerlei Sache hängen. Na? Wir wissen nicht, wie sich die Zeiten verändern. Wir wissen auch nicht, wie sich in Deutschland die Sache weiterentwickelt. Manches lässt sich vielleicht erahnen, manches lässt sich spekulieren. Aber wir müssen jederzeit bereit sein, Dinge auch äußerlich loszulassen, wenn es die Situation erfordert. Na? Denn es kann eine Zeit kommen, wo wir uns zu Jesus bekennen, wo wir uns vielleicht auch zu Israel, zu den Juden bekennen, dass wir dann dasselbe, dass uns dasselbe widerfährt, wie es auch ihnen widerfährt. Na? Erst waren auf die Juden dran und dann noch die Christen. Und auch die Geschwister, die wir in der Bibel wiederfinden, haben dies erlitten. Na? Der Hebräerbrief im Kapitel 10, Vers 34 schreibt davon, na, von Geschwistern, die irdischen Verlust erlitten haben. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, mit welcher Einstellung sie diesen hingenommen haben. Hebräer 10, Vers 34. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Na, versetz dich mal in die Situation. Du hast dich zu Jesus bekannt. Na, und weil du das gemacht hast und weil du vielleicht auch na, den Geschwistern zum Beispiel aus Chemnitz von der messianischen Gemeinde, weil du weiter treu diese Verbindung gehalten hast und auch dich öffentlich dazu bekannt hast, dass du an der Seite Israels stehst und dass du auch an den Namen Jesus glaubst und dass du diesen nicht verleugnen wirst, kann es sein, dass es Verfolgung aufkommt und dass du eines Tages von zu Hause abgeholt wirst. Na? Und dass du alles verlassen musst, nur weil du Jesus treu bekannt hast. So, und wenn du aber irgendeine einer Sache in deinem Leben, die du jetzt hast, die du jetzt nutzt, hängst, kann dich das dazu führen, dass du Jesu Name verleugnen wirst, nur um diese Sachen behalten zu können. Nun hat aber der Herr Jesus gesagt, wie ich das schon vorhin gesagt habe, wenn ihr alles verliert um meinetwillen, dann werdet ihr es finden. Wir wissen nicht, wie das weitergeht. Wir wissen auch nicht, wie sich diese Welt weiterdrehen wird. Wir haben auch in den letzten Wochen viele Aussagen darüber gehört. Ne? Und das gibt auch ein entsprechendes Bild ab. Aber wir müssen jetzt überlegen, wie muss unser Herz beschaffen sein, dass wir eben unseren Herrn nicht verleugnen, dass wir an ihm hängen und nicht an unserem irdischen Gut, dass wir eben in diesen Situationen vorbereitet sind und richtig reagieren. Und auch wenn wir jetzt innerlich alles losgelassen haben, dann auch bereit sind, dieses Äußerliche loszulassen und uns davon zu trennen, wenn es so sein sollte. Denn wir haben, wie schreibt der Hebräerbrief, für uns selbst einen besseren und bleibenden Besitz. Und das ist Philipper 3,20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus als Retter erwarten. Na, lasst uns darauf vorbereitet sein. Lasst uns auch jetzt schon darauf fokussiert sein, dass unser Bürgerrecht in den Himmeln ist. Und lasst uns Jesus als Herrn und Retter erwarten. Na, jetzt schon, weil wir wissen dann, aha, das ist jetzt alles nur vorübergehend, das ist jetzt alles nur für diese irdische Zeit gedacht. Und das ist aber viel wichtiger, dass wir diesen besseren und bleibenden Besitz, wie wir es im Hebräer gelesen haben, dass wir den vor Augen haben in erster Linie. Und dass wir wissen, dass wir jetzt nicht bloß in erster Linie deutscher Staatsbürger oder Bürgerin sind, sondern dass wir ein himmlisches Bürgerrecht haben, dass wir ein himmlisches Anteil haben. Und dass wir auch als Christen, wenn wir an den Dingen laufen, die der Herr für uns hat, und wenn wir sein Werk tun, auch den Lohn bekommen werden für unser irdisches, für unser Tun hier auf der Erde. Ne? Lasst uns einfach bei jeder Tätigkeit, die wir tun, darauf blicken, ne? Dass es nicht ewig sein wird, dass unser Leben dann bei ihm sein wird und dass wir bereits jetzt in uns diese Dinge als Realität in uns tragen. Ne? Unser Herz ist ja neu geworden, unser Geist ist ja neu geworden und wir tragen diese Realitäten in uns. Also lasst uns auch diese Dinge, bei mir geht es persönlich immer so, ich helfe meiner Frau auch viel in der Küche und so, und wenn man jeden Tag dann einen Geschirrspüler mit ausräumt oder wenn man abtrocknet und Tisch deckt und abräumt, irgendwann fangen innerlich irgendwann an, die Dinge, dass er einen doch ein bisschen, ich mache das jetzt dann nicht mehr sonderlich gerne, das, was ich jeden Tag tun muss. Und da versuche ich dann einfach, mich auf solche Verse auch mal zu konzentrieren und das mit dem Blick auf die himmlische Welt auch wieder mit Freuden zu tun und nicht mit Murren. Weil das kann mir dann, ist mir dann auch schon oft passiert, dass ich gerade bei solchen Geschichten dann in dieses Murren gerutscht bin. Und das wäre ja der Herr Uni, er hat uns ja gesagt, tut alles ohne Murren und Zweifel. Wenn ich aber diesen himmlischen Blick habe, kann ich das auch mit Freuden tun. Na, ich war schon in beiden drin. Also wir dürfen an nichts hängen. Na, das habe ich schon deutlich gemacht. Und wir werden es auch jetzt aus dem folgenden Bericht nochmal hören, was Jesus da eigentlich von uns möchte. Wir gehen mal in Matthäus 19, ab Vers 16. Da trifft Jesus diesen reichen Jüngling. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm: Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Und er sprach zu ihm: Was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute, wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Diese. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre den Vater und die Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: Alles dies habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben, komm und folge mir nach. Als der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie alles außer sich und sagten: Wer kann dann errettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Also, der Mann wirkt erstmal ganz gut. Ne? Also er hat nicht die Ehe gebrochen, er hat nicht gestohlen, er hat niemanden umgebracht, er hat die 10 Gebote gut gehalten. Ne? Klingt ja gut. Wie hätten wir reagiert, wenn jemand kommt und sagt: Ja, das habe ich alles getan von meiner Jugend auf. Vielleicht hätte ich gesagt: Ja, super, dann hast du ja bestimmt reichlich Eingang in das Reich Gottes. Aber wir brauchen eben diese Gabe, die auch Jesus hatte, ne, durch den Heiligen Geist, diese Geisterunterscheidung. Und durch den Heiligen Geist hat er genau gewusst, was das Problem des Mannes ist. Auch wenn der vielleicht auf den ersten Blick sehr geistig wirken mag und wirklich an alles gehalten hat, was wir so im Wort Gottes wiederfinden, was auch gut und richtig ist. Aber Jesus erkennt das Problem des Mannes, dass er nämlich an seinen Besitz hängt. Und auch die überzeugenden Worte des Mannes blenden ihn dort nicht. Er schaut in das Herz, er schaut tiefer hinein und erkennt, okay, der Mann hat dieses Problem, auch wenn er jetzt vielleicht nach außen hin so gut und ja, auch geistig erscheinen mag. Und er sagt ihm aber auch, wie er es lösen kann. Und wahrscheinlich war der Mann so tief drin, in dieser ganzen Habsucht und Habgier und alles haben zu wollen und das auch den Besitz irgendwo zu sichern, dass nur noch eins helfen konnte. Er musste, wie Jesus ihm dann in Vers 21 sagt, geh hin und verkaufe deine Habe und gib den Erlös die Armen und folge mir stattdessen nach. Und wenn man sich das überlegt, vielleicht war der reiche Jüngling ja schon ziemlich reich. Vielleicht hatte er eine kleine Villa, vielleicht hatte er auch einen Swimmingpool vorm Haus, ne? Vielleicht einen ganzen Pferdestall. Und er hatte Mägde, Knechte, genug zu essen, ihm mangelte es an nichts. Und was hat Jesus gesagt? Der Menschensohn hat nicht einmal, wohin er sein Haupt hinlege. Willst du mir wirklich nachfolgen? Hat er an anderer Stelle zu jemandem gesagt. Und das natürlich einzutauschen, das fiel dem reichen Jüngling sehr schwer, weil er daran hing, weil er dieses Leben genoss, weil er natürlich auch diesen Wohlstand genoss, diese Bequemlichkeit, ne? Jesus erkannte durch den Heiligen Geist, dass dem Mann wirklich dieser irdische Besitz viel zu wichtig war und dass er daran hing, eben weil es ihm das Leben sicherlich bequem machte. Der Mann hatte ja nur vom Guten erzählt, das er tat. Aber trotzdem hat Jesus ins Herz geschaut und erkannt, was das Problem des Mannes ist. Jesus ist nicht so, dass er uns nichts gönnt. Oder dass wir nichts haben dürfen. Ja, er wollte auch, dass es dem Mann gut ging. Ja, und er war auch eigentlich nicht, denke ich, nicht daran interessiert, dass der Mann das alles hergeben musste, sondern er hat es deswegen dem Mann gesagt, dass er es hergeben muss, weil sein Herz zu sehr daran hing und weil er sich hätte nicht innerlich davon lösen können, ohne dass er es hergibt. Er war schon zu sehr in seinem Herzen mit diesem ganzen Besitz verbunden, untrennbar verbunden, dass nur noch dieser radikale Bruch half. Na? Und so ist es auch bei uns. Na? Gott lässt uns Sachen besitzen. Gott lässt es zu und Gott sagt, ja, freu dich drüber, genieße das. Na? Nutze das zum Guten. Aber hänge dein Herz nicht daran. Na? Es darf uns eben keine Gabe von Gott wichtiger werden als Gott selbst, weil dann haben wir ein großes Problem. Ich habe mal ein Zeugnis von Derek Prince gehört, er hatte mal ein Haus in Jerusalem und an einem gewissen Punkt merkte er, dass sein Herz daran hing. Was tat er? Er verkaufte es. Hätten wir das getan? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier Vorsicht geboten, denn wir sollen ja mehr als alles andere unser Herz behüten, nach Sprüche 4,23. Und die Bibel sagt uns nirgendwo, dass wir mehr als alles andere die guten Gaben unseres Schöpfers, unseren Besitz behüten sollen, unseren Reichtum. Eher, dass den irdischen Reichtum, dass der irdische Reichtum vergehen wird. So ist unser Mann, ne? Er geht betrübt weg, als er das von Jesus gesagt bekommt, weil er weiß sofort in seinem Herzen, das kann er nicht. Er ist so eng damit verbunden und es offenbart sich sein Problem. Aber Jesus zwingt ihn auch nicht und hält ihn auch nicht fest. Ja, folge mir nach, das ist besser für dich. Oder zerrt ihn noch am Ärmel und zieht ihn zurück. Nein, Gott lässt uns freie Entscheidung. Uns auf der einen Seite dafür zu entscheiden oder dafür. Er zwingt niemanden. Aber so konnte der Mann leider nicht frei werden von seinen Götzen. Er konnte nur noch durch diese äußerliche Trennung davon frei werden, von diesen Götzen, weil er eben zu sehr damit verbunden war. Bei mir war es auch schon mal so, dass ich Dinge hergeben musste in meinem Leben, die mir zu wichtig waren. Es kann an diesen Punkt kommen, dass man die Dinge wirklich dann ganz loslassen muss, weil Gott merkt, okay, die Sache muss ich jetzt einfach mal raustun aus dem Leben desjenigen, sonst kommt er bei mir nicht an und geht in die Irre. Ja, auch das habe ich persönlich schon erlebt. Und deswegen sagt Jesus dann auch in Versen 23 und 24, dass nur ein Reicher schwer an das Reich Gottes kommt. Aber Vers 26 macht uns Hoffnung, ne? Weil Gott dann sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und das macht uns natürlich große Hoffnung, ne? Dass Gott das bewirken kann, dass auch ein Reicher in das Reich der Himmel kommt. Ich habe da dann noch den Unterschied. Wir gehen jetzt noch mal rein in ein anderes Gleichnis, was ein ähnliches Thema beschreibt. Wir gehen mal in Lukas 12, Verse 13 bis 21. Das ist das Gleichnis vom reichen Toren. Ja. Auch hier spricht Jesus recht deutliche Worte. Ab Vers 13. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Na, unser Leben besteht darin, dass wir glauben an ihm und von ihm das Leben empfangen. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink und sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Also die zu Jesus kommen, wie wir in Vers 13 lesen, haben wieder nur diesen irdischen Blick vor Augen. Ich und mein Erbe. Ne? Das gehört mir, der will es aber auch haben. Jetzt gibt es Streit. Und Jesus, was sagst du dazu? Jesus kümmert sich aber gar nicht darum, wer nur das Geld kriegt, sondern er warnt sie und sagt: Hütet euch im Vers 14 vor der Habsucht. Na? Auf jeden Fall erzählt er ihnen dann dieses Gleichnis vom reichen Toren, wo dieser Mensch immer mehr haben will, wo dieser Mensch diese irdischen Schätze immer mehr anhäuft. Ne? Er hat im ersten Jahr die Radieseln, die Gurken, die Kartoffeln angebaut, hat reichlichen Ertrag, merkt, dass seine Scheune zu klein ist. Im zweiten Jahr sagt er sich: Okay, ich baue jetzt noch Rüben an. Ne? Baut noch Rüben an, hat gedacht, er macht gleich ein riesengroßes Feld, damit es sich frisch lohnt. Also viele Rüben, Scheune reicht wieder nicht. Okay, also nächstes Jahr pflanzt er noch mehr an. Und dann baut er dafür wieder eine nächstgrößte Scheune. Und dann braucht er wieder eine größere Scheune. Und das ist doch so ein Muster, in dem wir immer mal drin sind als Menschen. Ne? Steckt ja wahrscheinlich in jedem von uns noch drin, dass wir oftmals gerne mehr hätten, als wir jetzt haben. Und das ist eben diese innere Haltung, die Jesus damit konfrontiert und sagt: Du Tor, ne? Denn wo der Mann dann sagt: Jetzt ist alles gut, jetzt habe ich genug, jetzt ist die Scheune voll, jetzt ist sie riesengroß, eine größere hatte ich noch nie und ich kann jetzt ausruhen und alles genießen, dann sagt Gott: Du Tor, heute Nacht werde ich deine Seele von dir fordern und alles ist vorbei und du hast nichts mehr von deinem Reichtum. Ne? Und das soll uns deutlich machen, dass es eben wichtiger ist, diese Schätze für Gott zu sammeln. Das lesen wir im Vers 21. Nee, das lesen wir später. Im Vers 20 haben wir erstmal gelesen, dass wieder die Frage kam, die wir bei Salomo schon gehört haben. Dieser irdische Besitz, von den er sich bereitet hat, für wen wird es wohl sein? Für wen wird es sein, kam die Frage. Na? Und so ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Aber wir sollen ja für das Reich Gottes in erster Linie die Schätze sammeln. Na? Die Schätze im Himmel sammeln, weil da gibt es wirklich Lohn dafür, nach Matthäus 6,20. Da, für diese Schätze besteht nicht die Gefahr, dass sie abhanden kommen und dass sie von Motten und Rost zerfressen werden. Jesus sagt uns immer wieder in der Schrift, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das steht in Matthäus 6,21, wer es aufschreiben will. In dem gleichen Zusammenhang finden wir es auch in Lukas 12,34 wieder. Und wir sehen das auch beim reichen Turn. Wo sein Herz dran hängt, da geht er hin. Der Teufel hat ihn so verstrickt, an seinem Reichtum, an seinem Besitz zu hängen, dass er diesem folgt. Wir haben ja gehört, er ging betrübt weg. Und kann Jesus nicht nachfolgen. So, wenn sein Herz hing an diesem irdischen Schatz und sein Herz folgte diesem irdischen Schatz, der vergeht. Und wenn wir sterben, dann wird unser Herz dahin gehen, woran es gehangen hat. Wenn der Teufel uns dazu gebracht hat, an unsere irdischen Güter zu hängen, wird, wenn wir sterben, auch unser Herz zum Feind gehen, weil uns diese irdischen Dinge wichtiger waren als Gott. Aber wir sollten das stattdessen unser Herz an Jesus hängen und ihm folgen, eben dass wir bei Gott ankommen. Es ist dieser Unterschied, je nachdem, woran unser Herz hängt. Und an unseren Herzen entscheidet sich dann alles, an dieser Herzenseinstellung. Ob der Feind uns einlullen konnte, ob er uns diese Dinge zu wichtig machen konnte, oder ob wir eben Prioritäten gesetzt haben, das Richtige getan haben und ganz Jesus nachgefolgt sind, unser Herz an ihm hing, dann kommen wir auch an in seinem himmlischen Reich. Eine weitere Begebenheit erzählt Jesus ja in Lukas 16 ab Vers 19, die reiße ich jetzt nur mal kurz an, wo es um den reichen Mann und den armen Lazarus ging. Und da war es ja so, ich will es nur mal kurz nacherzählen, dass im Prinzip der reiche Mann dort auch sehr reich war, dass er allen Besitz hatte und der arme Lazarus im Prinzip vor seinem Haus saß und er ihm nie etwas gegeben hatte. So war es, glaube ich, jetzt. Und auch dort ist es so, dass in diesem Bericht beide dann sterben. Der arme Mann kommt in Abrahams Schoß und der Reiche kommt in die Hölle. So, nun könnte man schnell denken, okay, die Bibel sieht das schwarz-weiß, alle Armen in den Himmel, die nichts haben, und alle Reichen in die Hölle. Das wäre jetzt für uns wahrscheinlich eher schlecht. Aber ich denke nicht, dass es das bedeutet. Es kommt, wie gesagt, auf die Herzenseinstellung an. Du kannst als armer Mann trotzdem gierig und habgierig sein und an dem kleinen bisschen, was du hast, ganz dolle hängen. Und kannst es nicht loslassen und kannst aufgrund dessen Jesus nicht nachfolgen. Du kannst aber auch als reicher Mann sehr freigebig sein, unabhängig von den Dingen, die du besitzt, und kannst diese auch innerlich losgelassen haben. Ich meine nur, dass es je höher der Reichtum ist, immer schwieriger wird, sich eben nicht daran zu hängen. Ich will euch heute auch keine Armutspredigt halten, sondern ich will einfach, dass ihr das ergreift zum Nutzen, was Gott euch sowohl im Geistigen als auch Natürlichen gegeben hat, dass ihr das ergreift und darin ein Segen seid. Gott sagt ja jetzt auch nicht, meine Nachfolger, die müssen alle ganz arm sein, dass sie bei mir ankommen, dass sie sich ja an nichts hängen, sondern er will, dass wir überaus gesegnet und reich sind, eben, dass wir für andere reich und zum Segen werden können. Und denn von Jesus selbst und von Gott, dem Schöpfer, kommt eben dieser wahre Reichtum. Was hat Jesus am Kreuz getan? Na, er war nackt, er war bloß, er hat alles losgelassen. Er hat alles aufgegeben für dich und für mich. Na? Und da sehen wir diesen Tausch am Kreuz, den Jesus für uns getan hat. 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurde. Wenn wir uns das jetzt mal überlegen, Jesus im himmlischen Reich, wie reich war der erst? Das hat Salomo noch 10 Millionen Mal übertroffen. Und das hat er alles losgelassen und ist an dieses Kreuz gegangen, wo er gar nichts mehr hatte. Und das hat er für uns gemacht. Eben, dass wir reich würden. Na? Weil wir, er hat unsere Armut gesehen, er hatte die Verlorenheit der Menschen gesehen. Und wir sollten durch seine Armut, die er in diesem Moment hatte, an dem Kreuz reich werden. Und es ist eine der Segnungen des Kreuzes für uns. Ne? Und worin sind wir reich geworden? Sind es in erster Linie alles unser irdischer Besitz? Nein, ich denke, das ist auch im Geistigen. Ne? Wir sind reich in allen Segnungen der Himmelswelt in ihm, Epheser 1,3. Ne? Er hat uns darin gesegnet, mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Denn in ihm ist das Leben, in ihm ist die Fülle, in ihm ist alles, was wir brauchen. Ne? Und er gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Er gibt uns das Leben und er gibt es uns im Überfluss nach Johannes 10, Vers 10. Und so sind wir reich an allen geistigen Segen und wir sind auch reich an jedem guten Werk. Ne? Und wir sind reich an Gemeinschaft mit ihm. Und er gibt uns alles, was wir wirklich brauchen. Wir sind reich durch ihn an Leib, Seele und Geist in allen Bereichen. Und er gibt uns genau das, was wir bedürfen. Er gibt uns aber auch nicht mehr, als wir bedürfen, sondern immer genau so viel, wie wir brauchen, um eben für ihn da zu sein und auch Licht zu sein in dieser Welt. Ne? Johannes 1, Vers 4. In ihm, Jesus, ist das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und das muss bei uns täglich der Fall sein, dass wir eben nicht vom Weg abkommen. Er gibt uns wirklich alles, was wir brauchen. Ein weiterer Vers dazu, ich kann mir die stellen, die sind ganz interessant von der Zahlenkombination her. Das eine ist 2. Korinther 8, Vers 9 und das andere ist 2. Korinther 9, Vers 8. Ne? Also das konnte ich mir schon immer dadurch ganz gut merken. Also, Gott aber vermag, euch jede Gnade überreichlich zu geben. Erstens, damit ihr in allem Genüge habt, in allem in der Genügeform und er bestimmt das Maß. Und zweitens, damit wir selber überreich sind zu jedem guten Werk, was mal in Ewigkeit bleibt und was in Ewigkeit Frucht bringt. Das ist der Reichtum, den er uns geben will. Nicht der Reichtum, der uns von der Welt versprochen wird, der sowieso vergeht. Also erstens, er gibt uns ewiges Leben und er gibt uns alles, was wir brauchen, alles, was wir selbst erstmal bedürfen. Eben, um zweitens wirklich überreich zu werden in diesen guten Werken für ihn, die Gott, der Vater, vorbereitet hat, auf dass wir in ihn wandeln, Epheser 2,10. Er führt uns dann, wenn wir sein Reich bauen, jeder in seine eigene Berufung, in seinen eigenen Dienst. Und er gibt uns erstmal persönlich, was wir brauchen, aber auch für den Dienst. Dass eben das dann nicht vom Papierkorb ist, was wir da machen für den Herrn, sondern dass es in Ewigkeit gesehen wird. Wir sollen ja nach Matthäus 6, Vers 33 zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten und alles andere wird uns hinzugetan. Und das werden wir auch erleben. Und dann tun wir auch Dinge, die nicht vom Papierkorb Dings sind hier auf der Erde, sondern die in Ewigkeit Bestand haben. Mir ging es persönlich mit meiner Predigtvorbereitung so. Meine Frau war ja hier zu dem Anbetungs- und Gebetsabend und ich war mit dem Hosea allein zu Hause. Und wir hatten an dem Tag auch noch ein kleines Abflussproblem bei uns zu Hause, wo ich an dem Abend noch nicht so richtig wusste, wie das sich wohl an den nächsten Tag wohl lösen wird. Und so bin ich dann mit dem Hosea in das Waschhaus gegangen, habe dort gebetet über dem Problem, habe das dem Herrn hingegeben. Und was habe ich dann gemacht? Den Hosea, da war dann müde, den habe ich zu Bett gebracht. Ich habe mich nicht um das Abflussproblem gekümmert, ich habe mich um das Reich Gottes gekümmert. Und zwar habe ich diese Predigt vorbereitet. Na? An dem Abend. Er hat dann auch schön geschlafen, so hatte ich gute Gelegenheit und gute Zeit mit dem Herrn und konnte einfach gucken, was der Heilige Geist so zeigt. So, und am nächsten Tag war schon so die Überlegung, was macht man nur? Wie haben wir überhaupt eine Chance, da ranzukommen? Eventuell eine Rohrreinigungsfirma bestellen, ja, sehr teuer. Habe ich dann gelassen. Und gut, dann sind wir einfach da ran, haben das Ding aufgemacht und haben probiert, da reinzukommen. Und je mehr ich da dran gewackelt habe und gerüttelt habe, wurde es schon ein bisschen freier. Und dann hatte ich nachmittags, hat mein Vater mir noch geholfen, da hat hier so eine Schlemmrute, wo man das Rohr reinkommt. Sowas hatte ich persönlich nicht. Und nachdem wir das gemacht hatten, war alles frei. Rohrfrei. Wunderbar, preis dem Herrn, aber zuerst noch dem Reich Gottes trachten. Dann die Lösung für das Problem. Also, Philipper Vers 19, können wir gleich weitermachen mit dem Wort Gottes. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ja, er wird uns alles, was wir wirklich bedürfen, geben. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Wenn du hingehst, jeder nach seiner Berufung und am Reich Gottes dient, und wenn du das vorne ransetzt, wirst du alles im Leben bekommen, was du wirklich brauchst. Wichtig ist es eben, dass wir nach den Kapiteln von Johannes 15, die wir schon viele Male gehört haben und die wichtig sind, eben in ihm sind. Sonst können wir das nicht für uns in Anspruch nehmen. Es heißt in der Schrift immer wieder in ihm oder in Christus oder ähnliches. Und in ihm bekommen wir auch alles, was wir wirklich brauchen, für das Herz und für das Äußere. Alles auch an Freisetzung, an innerer Heilung und Wiederherstellung, was du brauchst, er tut es bei uns. Wie wir das heute im Lobpreis hatten, ne? Was der André hatte von Eindruck, Jesus legt das Herz, die Hand auf das Herz und dann brechen diese Krusten weg. Und er weiß, was du wirklich brauchst. Wir haben uns das gar nicht überlegt, dass wir das brauchen könnten. Ne? Aber Jesus weiß besser als du und ich, was wir eigentlich brauchen. Und deswegen handelt er so und tut sein Werk an uns. Und in ihm ist alles wirklich und er macht uns auch bereit, ihm zu dienen. Na, aber er macht uns auch und führt uns in dieser himmlischen Gesinnung, die wir hier so dringend brauchen auf der Erde, in all diesen Nichtigkeiten. Na, denn wenn wir in dieser himmlischen Gesinnung leben, dann ist eben nicht alles, was wir machen, für einen Papierkorb. Klar werden Dinge sein, die zum vorübergehenden Nutzen erledigt werden müssen, die in Ewigkeit diesen Bestand nicht haben. Aber wir werden darüber hinaus für sein Reich viele Dinge tun, wo wir in Ewigkeit Lohn dafür haben werden. Und diese himmlische Gesinnung, wie ich vorhin schon mal kurz angerissen hatte mit Philipper 3,20, brauchen wir in der kommenden Zeit ganz dringend brauchen. So, wie kommen wir nun dahin? Römer 12,2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir sollen eben nicht mehr so leben, wie die Welt lebt. Dieses Leben ohne Gott, ein Leben ohne den Schöpfer. Einfach nur auf sich selbst zu schauen und immer wieder zu gucken, was einem selber gut tut. So lebt ja die Welt. Ne? Ein Leben ohne Gott, seine Gebote, das Geschaffene leider ohne den Schöpfer. Ne? Er will stattdessen, dass wir auf ihn schauen und dass wir verwandelt werden in unserem Sinn, eben nicht mehr so wie diese Welt zu leben. Ne? Es wird auch ganz gut beschrieben in Galater Vers 19, wo die Werke des Fleisches beschrieben werden, wie die Welt eigentlich lebt. Ne? Dem sollen wir nicht gleich sein, sondern wir brauchen die Erneuerung unserer Gedankenwelt. Wir brauchen diesen neuen Sinn, und zwar nicht nur ab und zu, sondern jeden Tag. Na? Dass wir immer wieder wissen, was das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene ist. Was soll in unseren Gedanken sein hauptsächlich? Der Vater selbst, Jesus, der Heilige Geist und seine Worte. Und das, was er uns mitteilt, das soll uns bewegen. Frag doch mal in dein Gebet, Jesus, was ist dir eigentlich heute wichtig? Was willst du eigentlich heute? Und hör mal, was er sagt. Na? Und dann werden dich diese Dinge auch bewegen, die ihn bewegen. Doch kannst du ihm das mitteilen, was auf deinem Herzen ist und was du gerade an Nöten und Schwierigkeiten hast. Das weiß er. Das weiß er sogar besser als du, warum und wieso, weshalb die zustande kommen. Aber frag doch mal nach ihm. Frag ihm, was ihm wichtig ist und was er will, dass gemacht wird. Und das schafft bei uns diesen Blick auf dieses kommende himmlische Reich. In Kolosser haben wir auch diese Stelle, die uns wirklich auffordert, auf das zu schauen, was droben ist. Wir lesen sie noch einmal, Kolosser 3, 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn aber der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und diese Gesinnung hilft uns ein Stück weit, zu sinnen auf das, wirklich dieser Aufforderung mal gehorsam zu sein, das jeden Tag, zu sinnen auf das, was droben ist in erster Linie. Eben weil wir neu geworden sind, weil wir für diesen irdischen Zeitlauf, wie wir ihn im Prediger gehört haben, ohne Gott, weil wir dem gestorben sind. Denn wir sind gestorben und unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und diese Gesinnung stellt auch einen Schutz dar, nicht sich in Dinge reinzubegeben, die der Vater nicht geplant hatte und die uns eigentlich am Ende vielleicht nur ein Schlamassel bereiten. Und es hilft uns auch, diese irdischen Dinge nicht zu wichtig zu nehmen und über den Herrn zu stellen. Ne? Und wir werden erkennen, durch diese Gedankenerinnerung, dass sich auch unser Blick für diesen irdischen Zeitlauf verändert und auch für alles verändert, was wir tun müssen. Ne? Wir schauen mit unseren Herzensaugen auf ihn, auf sein Reich, auf das, was er vorhat. Und wie das aussieht, können wir auch der Bibel entnehmen. Wenn du dich reichlich mit Büchern wie Offenbarung oder Daniel oder auch viele andere des Wortes Gottes beschäftigst, wird dich das auch in deinen Gedanken beschäftigen. Ne? Na, das Wort Gottes bringt das auch hervor, denn mit was man sich beschäftigt, das bewegt einen auch. Also beschäftige dich viel mit dem Wort Gottes und es wird dich bewegen und es wird dich verändern durch den Heiligen Geist. Denn wenn es durch den Heiligen Geist noch dazu geoffenbart wird, dann ist es einfach das Leben, was dich von Jesus erfüllt. Na? Und dann willst du nichts anderes mehr. Dadurch können wir auch mit den irdischen Herausforderungen anders umgehen und können auch zum Zeugnis für Ungläubige werden. Sei es auf deiner Arbeit, sei es zu Hause, sei es vor den Nachbarn, sei es vor der Familie. Na, sie werden es erkennen. In Christus sind wir wie abgetrennt, wie gestorben für diesen jetzigen Zeitlauf. Wir leben neu, wir leben aus ihm und wir glauben ihm. Und das ist alles in uns. Das hat der Herr alles in uns hineingelegt, dieses Auferstehungsleben, mit dem wir überwinden können. Und das geht jetzt rein innerlich ab bis zur Offenbarung von Jesus Christus selbst, wo auch wir offenbar werden als Söhne und Töchter Gottes. Und wir brauchen keine Furcht zu haben. Und er ist hingegangen und er bereitet alles zu in seiner himmlischen Wohnstätte. Ihr kennt die Stelle aus Johannes 14, 1 bis 3, ne, wo Jesus sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch nicht so gesagt haben. Ich gehe hin, euch diese Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Nun sind wir in unserem irdischen Blickfeld manchmal geneigt, mehr so auf die irdische Wohnung oder das irdische Haus zu sein, als auf die himmlische Wohnung. Aber wir können doch Gott bitten, dass er das wahr macht in unseren Herzen, dass uns das aufgeht, wann an unserer himmlischen Wohnung gebaut wird. Vielleicht wird gerade dann an deiner himmlischen Wohnung gebaut, wenn du für sein Reich einstehst, wenn du was für sein Reich tust. Oder vielleicht auch, wenn du einfach nur betest. Na, wenn du Gemeinschaft mit Jesus hast. Na, das kann man sich ja auch einfach mal offenbaren lassen von ihm. Ist die Frage, ist das unsere Erwartung? Oder haben wir eher noch zu hohe Erwartungen an unser irdisches Sein? Gott wollte schon im Alten Testament immer inmitten seines Volkes sein. Doch die Sünde trennte das Volk von Gott. Gut, dass wir jetzt die Lösung durch das Kreuz haben und von Jesus, dass er in uns lebt. Und was jetzt in unserem Geist geschieht, wird dann rein sichtbar und äußerlich eine Realität sein. Wir haben jetzt das auf der Erde und für uns erscheint das so real und das andere noch zu unreal. Aber eigentlich ist es genau andersrum. Eigentlich ist das, was wir jetzt auf der Erde mitbekommen, sogar anfassen können, ne? Vergänglich, zeitlich, unreal. Und diese himmlische und diese geistliche Dimension ist so real. Lasst uns beten, dass Gott, der Vater, dass Jesus uns diese Dinge offenbar macht. Dass wir wirklich erkennen, was um uns herum auch im Geistlichen geschieht. Es gibt deine und meine Wohnung und sie wird errichtet. Und sie wird gebaut. Die Frage ist, wann wird sie gebaut? Da könnte man den Herrn mal fragen. Ne? Wann wird an der Wohnung gebaut und wann vielleicht auch nicht? Wann ist vielleicht auch Baustopp drin, weil ich auf dem Abweg gekommen bin? 1. Korinther 15, Vers 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Interessanterweise steht hier, so wie wir das Bild des Irdischen getragen haben. Das ist für mich schon so eine erste Vergangenheitsform. Ich kenne mich in die Deutschgrammatik nicht mehr sehr gut aus, aber getragen haben ist bei mir, ich habe etwas getragen. Und wenn ich den Eimer von links nach rechts getragen habe und ihn hingestellt habe, habe ich ihn nicht mehr in der Hand. Und Paulus schreibt in der irdischen Vergangenheit oder von dem irdischen Sein eben in dieser Vergangenheit, ne? Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben. Und dann schreibt er von der Zukunft. So werden wir in Zukunft auch das Bild des Himmlischen tragen. Sind wir in dieser Erwartung nach Philipper 3, Vers 20, dieses Bild des Himmlischen zu tragen? Und sind wir bereit, ne, diesen irdischen Eimer wegzustellen und zu sagen, den habe ich getragen. Aber jetzt schaue ich auf das Neue, was kommen wird. Auch wenn mein Lebenszeitalter noch nicht so rangerückt ist, dass man sagen müsse, okay, man müsse sich jetzt so dort brenzlig Gedanken machen. Aber lasst uns jetzt vorbereitet zu sein. Es gibt zu spät. Sind wir in dieser Erwartung? 1. Thessalonicher 10a spricht eine ähnliche Sprache. Wir sollen seinen Sohn, den Sohn Jesus Christus, aus den Himmeln erwarten, auch wieder das Wort erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vom kommenden Zorn. Erwarten wir ihn? Sind wir auf ihn ausgerichtet, jeden Tag, jede Minute, bei allem, was wir tun und tun müssen? Ein anderer Vers noch dazu, Hebräer 9, 28. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Auch wieder das Wort erwarten. Jesus kommt dieses zweite Mal wieder und es hat keinen Bezug mehr zur Sünde mehr. Es ist dann für die, die zu spät aufwecken, wirklich zu spät. Erscheint denen zum Heil, die ihn erwarten. Na, die Braut wartet auf ihren Bräutigam. Ja, sie wünscht sich, dass er wiederkommt. Sie steht bereit in ihrem Kleid. Na, und sie ist allezeit bereit. Sind wir auch allezeit bereit? Oder 2. Petrus 3, Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Na, erwartest du diesen neuen Himmel? Erwartest du diese neue Erde? erwartest du diese Gerechtigkeit? Wir haben das am Anfang des Zeugnisses von der Noemi gehört, ne? Wie die Kinder in der Schule so ein Buch lesen müssen. Ne? Aber lasst uns stattdessen diese Gerechtigkeit erwarten. Lasst uns erwarten, dass der Herr das schafft. Und lasst es uns auch vor Augen haben, dass diese Gerechtigkeit kommen wird, die Gerechtigkeit Gottes, auch wenn wir all diese Ungerechtigkeiten sehen, die momentan ablaufen. Und jetzt spricht er die an, die voller Erwartung sind, ne, im Vers 14, 2. Petrus 3, Vers 14. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt, tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Und lasst uns an solchen Versen wirklich hängen, ne, dass sie in unseren Gedanken sind, dass wir voller Erwartung sind. Und dass wir auch dann an solchen Versen erkennen, wie der Petrus hier schreibt, okay, wie bin ich ungefleckt? Wie bin ich tadellos? Wie bin ich im Frieden? Alles nur durch Jesus. Er hat uns alles geschenkt. Jesus hat uns zum Beispiel gesagt, ich habe euch, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Wie bin ich auch tadellos? Tadellos ist ohne Fehl. Gerecht in ihm, in Jesus. Der uns das gegeben hat. Denn der, der ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. 2. Korinther 5, 21, glaube ich. Er hat das wie ausgetauscht. Er hat uns diese Grundlage geschaffen. Aber es geht nur, wenn wir wirklich in ihm sind und er an uns. Lasst uns vorbereitet sein. Hebräer 13, Vers 14. Denn ihr und ich, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Lasst uns die zukünftige suchen. Lasst uns vorbereitet sein auf die Entrückung. Lasst uns vorbereitet sein. Es kommt schnell, kommt mit Sicherheit schneller, als wir denken. Und die Entrückung können wir auch nicht an dem jetzigen Zeitlauf irgendwie abmessen, wann das wohl sein könne. Ihr könnt gerne zu Hause in 1. Thessalonicher 4, 13 bis Vers 5, 3, das mal nachlesen, wie das dort beschrieben wird. Und es wird gleich noch gesagt im Vers 5, 1, wir wissen nicht Zeit oder Zeitpunkte. Es kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und weißt du, wann der Dieb in der Nacht kommt? Nö. Bei uns war jahrelang keiner da. Aber woher kannst du wissen, dass heute Nacht keiner kommt? Wir wollen das alle nicht, aber so kommt unser Herr. Das, was Andreas in den letzten Wochen über Israel gesagt hat und dass Jesus sein Reich hier auf der Erde bauen wird, das kann man irgendwo so ein bisschen einordnen. Und kann sagen, okay, wenn der Antichrist auftaucht, das erste Mal, dann hat man noch die 7 Jahre, so als Beispiel. Aber die Entrückung können wir eben nicht abmessen. Wann dieser Tag sein wird, nach 1. Thessalonicher, wenn wir zu ihm hin entrückt werden in den Wolken des Himmels. Und das soll unser Thema sein, sagt uns auch der Thessalonicher Brief. Soll unser Thema sein, in Hauskreisen, auch beim Brunch, auch bei vielen anderen Gesprächen, die wir führen, das soll uns bewegen. Davon sollen wir ausgefüllt sein, wann dieser Tag sein wird. Denn wie ist es bei der Braut? Ist ja das egal, wann der Bräutigam kommt, ob da diese oder nächste Woche kommt oder ob da ein Jahr kommt oder in 5 Jahren? Nee, die hat eine sehnsüchtige Erwartung. Und die freut sich, wenn er jeden Moment hier aufschlägt. Sind wir so weit? Auch 1. Korinther 15, Verse 51 und 52 sprechen davon. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Vers 53, denn dieses Vergängliche muss Vergänglichkeit anziehen, und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Also es wird in einem Nu sich auch rein äußerlich alles verändern, dahingehend, wie wir innerlich beschaffen sind. Sind wir in ihm, sind wir erneuert, sind wir neue Menschen im Herrn, dann wird sich von einem Schlag alles ändern und wir werden plötzlich zu ihm entrückt werden in den Himmel. Lasst uns das glauben, lasst uns das für wahr halten. No? Ihr könnt gerne noch einen Gottesdienst, Andreas hat es ja schon mal angehängt, die 12 Punkte für die Entrückung, das euch mal abfotografieren von der Technik und dann zu Hause euch nochmal durchgucken. No? Weil das ist unser wichtiger Punkt. Dass wir da vorbereitet sind. Und dass wir auf das Unsterbliche sehen. No? Im Galater 6, Vers 7 heißt es auch, denn was der Mensch sät, wird er ernten. Und wenn du immer nur auf das Irdische sähst, kann es passieren, dass dein Herz dran hängt, wie ich vorhin versucht habe, deutlich zu machen, und du eben nicht dabei bist, weil du noch an irgendwas festgehalten hast und Jesus konnte dich nicht mitnehmen. Also lasst uns doch sehen auf sein himmlisches Reich. Und geleitet von seinem Heiligen Geist bringen wir auch Frucht darin und können glücklich sein in allem tun. Na, und sagt uns Jesus ja auch, Offenbarung 20, Vers 6, erster Teil. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Aber wichtig ist eben, dass wir in dieser Heiligung auch leben, dass wir vorbereitet sind. Na, hier kommt dieses Wort heilig auch wieder vor, wie wir es auch in der Anbetung schon gesungen haben. Gott ist ein heiliger Gott. Und Jesus kommt für eine heilige, makellose Braut zurück. No? Also lasst euch verändern durch die Erneuerung eurer Gedanken, wie vorhin gesagt. Bleibt da dran. Nehmt das, was Jesus für euch bereitet hat. Geht auf der Grundlage seines Opfers. No? Jeden Tag. No? Lasst euch vom Heiligen Geist leiten, dieser Heiligung. Nicht in eigenen Willen oder in eigener Kraft. Geht auf der Grundlage dieses Opfers. Denn nach Hebräer 10, Vers 14 hat er mit einem Opfer die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und dann seid ihr auch bereit für die Entrückung. Dann seid ihr bereit, wenn er kommt. Ne? Das ist das eine, das Grund, die Grundlage von Jesus anzunehmen, ne, dass wir auf seiner Grundlage stehen, dass wir geheiligt sind und werden durch ihn. Das andere ist aber unsere Entscheidung, kompromisslos zur Sünde, die unser Feind hinhält, Nein zu sagen. Na, wir haben die Kraft in uns, durch ihn, durch das, was er am Kreuz für uns getan hat, zu überwinden. Aber es ist die andere Sache, wir haben immer noch in der freien Entscheidung die Wahl. Aber lasst uns gemeinsam, lasst uns, auch wenn wir einzeln sind, zur Sünde Nein sagen, wenn der Feind mit seiner Verführung, mit seiner Versuchung kommt. Na, Kolosser 3, 5, tötet eure Glieder, geht es weiter. Na, das ist wie ein Abtöten in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir das leben jeden Tag, dann sind wir vorbereitet. Dann sind wir bereit, wenn er kommt. Es ist ein Zusammenspiel zwischen unseren richtigen Entscheidungen in seiner Kraft und im Prozess der Veränderung, in den er uns hineingenommen hat, seiner Grundlage des Kreuzes. Na? Und Gott hat schon im Alten Testament gesagt, 1. Mose 1, 15 und 1. Mose 1, nee, Quatsch, 3. Mose 11, 44 steht das, seid heilig, wie ich heilig bin. Er wollte schon damals ein heiliges Volk. Und genauso kommt Jesus für eine heilige, makellose Braut zurück. Na? 1. Petrus 1, 15 und 16 schreibt auch darüber. Und lasst uns darin leben, lasst uns das ernst nehmen. Und lasst uns das täglich tun und in diesen richtigen Entscheidungen leben, dass wir vorbereitet sind und ausgerichtet sind und ihn erwarten, wenn er kommt. Wir hatten das vorhin gehört, dass vieles eben, was wir tun, nur für diesen Papierkorb ist. Es ist leider so auf der Erde, aber lasst uns zuerst das tun, was nicht für einen Papierkorb ist. Lasst uns zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachten, dass wir reichlich Lohn und Frucht im Himmel haben, denn er ist der Herr. Und lasst uns durch seinen Heiligen Geist in seiner Kraft auch ihm Gott wohlgefälliges Leben führen, dass er uns mitnehmen kann. Und lasst uns darauf ausgerichtet sein, lasst es wirklich Thema in deinem Herzen sein, in deinem Gedanken, diese himmlische Gesinnung, dieses neue Leben. Und du wirst diese Nichtigkeit des irdischen Lebens erstens erkennen und du wirst die Sachen ganz anders angehen können und anders betrachten können. Und du wirst auch in gewissem Maß über diesen Dingen stehen können. Okay. Danke, Herr Jesus, dass du der Herr bist. Und danke, Herr Jesus, dass du diesen Weg mit uns gehst, Herr, hier auf der Erde. Und wir wollen dir sagen, du bist der Herr, du bist König, du bist Retter. Und wir danken dir, dass du uns in dein Reich hineinberufen hast. Und dass wir jetzt voll Erwartung sein dürfen auf dein himmlisches Reich, auf dein Kommen. Lass uns vorbereitet sein, lass uns in dir sein und du in uns alle Zeit. Und hilf uns durch deinen Geist auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und jeder Minute, Sekunde, Stelle unseres Lebens, Herr, dass wir dir Ehre machen in allem, dass wir dir und deinem Reich zum Nutzen sind und dass wir erkennen, was du, der Herr, für uns möchtest, jeden Tag neu. Lass uns voller Ausrichtung, voller Erwartung sein für dein Kommen, für dein Reden, für dein Tun. Denn du bist der Herr und wir preisen dich darüber. Und wir legen auch diesen weiteren Sonntag, die Zeit jetzt nach dem Gottesdienst, in deine Hand. Wir legen alles dir hin und wir danken dir, dass du der Herr bist, über allem stehst. Und danke, dass du auch weiterhin noch die verlorenen Schafe rufen wirst, Herr, zu dir. Wir preisen dich. Wir legen diesen Sonntag, diesen Nachmittag in deine Hand. Rufen aus, du bist der Herr darüber und es geschehe nur dein Wille, was Frucht bringt für dein Reich und zu deiner Ehre. Amen.